Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Bei den US Open ist das ganz große Drama im Vordergrund. Jelena Ostapenko und Taylor Townsend legen sich an, Daniel Altmaier wird von Stefanos Tsitsipas Volley genommen und am Ende steht Jan-Lennard Struff, der ruhigste von allen, im Achtelfinale. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich habe beim letzten Mal den Teil nicht rausgestrichen, wo wir uns drüber unterhalten haben, wann wir das nächste Mal wieder aufnehmen, beziehungsweise wann wir nochmal Pause haben. Aber wir können es jetzt verkünden. Wir sind jetzt bis auf einen einzigen Tag, jeden Tag da bis zum Finale.
Zwei, Entschuldigung.
Ach bitte. Mann.
Sagen wir gehen mal einfach für alle durch. Morgen schafft es Philipp nicht, Sonntag schafft das, Montag schafft das, Mittwoch, Donnerstag findet ja für uns sowieso Freitagmorgen statt, also freitags zweimal oder samstags zweimal, das klären wir noch, und Sonntag, also jetzt schon was wirklich fast jeden Tag.
Also morgen und Dienstag sind wir noch nicht mehr da. Ach, das, jetzt hast du mir die ganze Anmoderation versaut.
Na, aber jetzt haben wir gleich einen Serviceteil für alle gehabt.
Ja.
Kann auch noch erzählen, was ich mache. Aber
nein, nein,
muss
langweiliges Zeug. Nein. Das ist Privatsache. Das ist Privatsache, was du machst. Völlig egal. Ist völlig egal. So, wir wollen über das sprechen, was wir in den letzten zwei Tagen erlebt haben hier. Und das war einiges. Wir werden uns gleich natürlich um das Drama der letzten Tage kümmern. Aber gerade in diesem Moment ist ein Match zu Ende gegangen, was wirklich bemerkenswert war. Jan-Lennard Struff steht im Achtelfinale der US Open. Zum ersten Mal in seiner Karriere nach einem überzeugenden 6:4, 6:3, 7:6 gegen Francis Tiafoe. Er hatte im dritten Satz schon 5:3, schlug auf das Match auf, spielte dann 3 Doppelfehler, musste das Spiel abgeben und es ging in den Tiebreak. Dort musste er einen Satzball abwehren und dann seinen ersten Matchball verwandelt er und steht im Achtelfinale. In einer Saison, die für Jan-Lennard Struff so kompliziert gelaufen ist, in der es frühe Niederlagen gab, in der er aus den Top 100 rausgefallen ist, zwischendurch die 150, in der er sich hier durch die Qualifikation durchkämpfen musste. Jetzt steht er im Achtelfinale nach Siegen über Holger Rune, über Mackenzie McDonald und jetzt Francis Tiafoe. Was für ein Turnier für Struff.
Ja, und eben auch was für eine Rückkehr für ihn in die Top 100, nachdem er da ja wirklich rausgefallen war. Und ich fand auch völlig zu Recht die Frage im Raum stand, ob er da nochmal die Rückkehr schafft, ob er nochmal es schafft, zu der Form zurückzukehren, die ihn ja wirklich in den letzten 2,5, 3 Jahren ausgezeichnet hat, die ihn fast an die Top 20 rangeführt hat, die ihn in großen Matches hat bestehen lassen. Und das war ein bisschen weg in den letzten Monaten oder eigentlich schon über das letzte Jahr. Und das hat er hier wiederentdeckt. Und sowohl die Leistung gegen Rune, die jetzt, oder das Match gegen Rune, was anders gelagert war als das gegen Tiafoe, sind beeindruckend, weil es sind beides Topspieler mit viel Erfahrung und Struff ist einfach bei seinem Plan geblieben, hat das knallhart durchgezogen und hat beide Matches verdient gewonnen. Bin gespannt, ob bei Tiafoe noch was rauskommt, ob er verletzt war, können wir gleich noch drüber sprechen, aber das soll wirklich nichts vom Sieg von Struff wegnehmen. Das war eine Struff-Performance par excellence, wenn ich hier auf die Zahlen drauf gucke.
Wir lassen es mal ein bisschen auf die Zahlen drauf gucken, weil du sagst es, das ist eine Leistung gewesen, eine Struff-Leistung par excellence. Wir reden häufig darüber, dass wir bei Struff eigentlich so ein paar Muster sehen. Der erste Aufschlag, die Quote ist nicht ganz so gut. Er gewinnt aber die meisten Punkte über den eigenen Aufschlag. Auch heute war das wieder so, dass er eigentlich viele Punkte über den ersten Punkt Aufschlag gemacht hat, aber heute war die Quote für Struff-Verhältnisse exzellent. 62% der ersten Aufschläge fanden ihr Ziel. Und Struff hat das wirklich selten, dass er mehr als 58% macht. Und das, finde ich, macht hier schon in so einem Match, wo es dann auch so um wirklich Kleinigkeiten geht, weil er hätte Francis Tiafoe immer wieder reinlassen können in dieses Match. Das, fand ich, macht den Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Und die Quote ist bei ihm sehr entscheidend und ist häufig auch ein Fingerzeig, wie gut es bei ihm läuft. Und dann hast du schon angesprochen, die 88% hinterm ersten Aufschlag, die sind super beeindruckend gegen einen durchaus guten Return-Spieler wie Tiafoe. 50% hinterm zweiten ist so, was man auf dem Level ungefähr halten muss. Niedriger wäre ein Problem gewesen, mehr wäre jetzt eine Überraschung gewesen. Er war ziemlich effizient am Netz, heißt aber eben auch, dass er da jetzt nicht die ganze Zeit hingestürmt ist und irgendwie sich hat einfach passieren lassen. Dafür ist ja vor zu gut. 21 Netzangriffe, würde ich sagen, ist genau die richtige Anzahl. Und dann fast schon überraschend, wie viel Return-Punkte gewonnen hat. 40%, das ist für manche irgendwie Tagesgeschäft. Für Struff ist das schon wirklich außergewöhnlich gut. Und so hat er dann halt auch einen Match für sich entschieden, indem er ja nur einmal so ein bisschen ans Wackeln gekommen ist. Das war beim Aufschlag aufs Match. Hey, das ist allen möglichen schon passiert. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass das Match kippt. Aber dafür war Tiafoe heute auch zu zahm, als dass er da dann jetzt wirklich zurückgekommen ist oder das auch verdient hätte, zurückzukommen.
Zwei Zahlen machen mich hier tatsächlich sehr stutzig, weil das sieht man selten von Struff. Diese 40%, das hast du gesagt, bei den Return-Punkten, die er gewonnen hat. Und was er noch hatte, 37 Winner an 31 Unforced Errors. Sehr häufig ging es in sehr schnelle Rallies, weil wir haben diese Außenplätze, die etwas schneller sind dann noch. Jessica Pegula hat darüber gesprochen, dass der Ash eigentlich wie immer ein bisschen langsamer ist, aber die Außenplätze wirklich, wirklich fix sind. Und auch der Grandstand ist, oder der Platz 17, auf dem Struff heute gespielt hat, ist sehr am Grandstand, Entschuldigung, der ist relativ fix und dass er diese langen Rallyes immer mitgehen konnte mit Tiafoe, dass er nicht in irgendeiner Weise überhastet war. Das hat mir heute imponiert und wie gesagt, 37 Winner an 31 Unforced Errors, das ist eine überragende Statistik plus dann diese 88% hinterm ersten Aufschlag. Francis Tiafoe hat kaum etwas hinbekommen beim Aufschlag von Struff und wurde dann nur eingeladen beim Stand von 5-3 im dritten Satz, wo Struff dich dann so ein bisschen selber rausgenommen hat und wo ich dann noch gedacht habe, oh, das kann auf jeden Fall noch in die andere Richtung kippen. Für Francis Tiafoe müssen wir allerdings auch sagen, der hat vor diesem US-Swing, vor dem Nordamerika-Swing dann nochmal mitgeteilt, das ist für mich die wichtigste Phase des Jahres. Mir ist alles andere egal, Hauptsache ich spiele hier gut. Es hat nicht ganz so gut geklappt.
Ja, er hat den Cincinnati verletzt aufgegeben. Das hatte ich jetzt aber eher als Zeichen gedeutet, dass er sich halt wirklich Maximum vorbereiten oder dass er wirklich null Risiko eingehen will für die US Open. Hatte aber jetzt nicht gedacht, dass ihn das in irgendeiner Form behindern könnte. Man hat heute auch nicht direkt was gesehen. Allerdings hat mich schon stutzig gemacht, wie wenig Feuer da drin war, wie wenig er emotional in das Match reingefunden hat, denn das ist ja seine große Stärke in New York. Klar, er ist da auch ein bisschen entschiedener, ein bisschen offensiver in seiner Herangehensweise als bei vielen anderen Turnieren. Allerdings lebt er ja auch von dieser Verbindung mit dem Publikum, davon, wie viel Feuer, wie viel Energie er da reinbringt, dass er da etwas findet, was er sonst irgendwie nicht hat. Und hier wirkte es ein bisschen phlegmatisch, ihm fiel nichts Neues ein, irgendwann auch so ein bisschen fast fatalistisch und das muss ich sagen, hat mich überrascht, aber das haben wir jetzt in den letzten Wochen auch so ein bisschen auf den amerikanischen Hardcourts gesehen, er hat es angekündigt, konnte es ja in den letzten Jahren auch umsetzen, aber hier hat mir was gefehlt gegen Struff, klar, liegt auch daran, dass Struff das wirklich so konzentriert durchzieht, aber Tiafoe, vermute ich, im letzten oder vorletzten Jahr hätte da noch ein bisschen mehr Biss gefunden, hätte da noch einen Weg in dieses Match reingefunden und das war irgendwie heute nicht da.
Ja, vor allen Dingen dieses 5-3, wo Struff 3 Doppelfehler serviert, da habe ich dann so gedacht, der selbstbewusste Francis Tiafoe, der vorher schon gute Ergebnisse gehabt hätte, der hätte das Publikum angezündet, der hätte hier richtig Alarm gemacht und der hätte sich das dann vielleicht zunutze gemacht und das hat er in diesem Fall nicht gemacht. Lass uns noch einmal gerade über Jan-Lennard Struff sprechen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, Mensch, das ist ja jetzt schon das dritte Mal, dass er sowas schafft hier und das müssen wir einfach mal sagen. 2016 war er noch außerhalb der Top 100, da stand er 2016 im April unter auf Platz 115, kämpfte sich dann vor unter die Top 50. Das war so 2017, 2018, 2019. 2019, 2020 ging es dann wieder abwärts. Er musste dann wieder zurückkommen. Er war dann zwischendurch, 2020 stand er schon unter den Top 35. Dann ging es graduell wieder nach unten, bis dann 2022 so ein bisschen der Tiefpunkt wieder erreicht war. Wimbledon erste Runde raus. Braunschweig stand er dann auf Platz 155, kämpfte sich da dann schon nach vorne. Und das hat ein bisschen gedauert, bis er sich dann wieder nach vorne gekämpft hat. Und das hat mehr als ein Jahr gedauert. Dann kam dieses 2023 Jahr, dieses fantastische Jahr aus seiner Sicht, wo er in Monte Carlo das Viertelfinale erreicht hat, Madrid das Finale erreicht hat und das war so die beste Phase, da hatte er sich bis an die Top 20 rangespielt und seitdem ist es dann wieder dann raus aus den Top 100 gegangen, bis er in Wimbledon hier aus den Top 100 rausgeflogen ist und jetzt kämpft er sich wieder in die Top 100 vor. Das ist eine bemerkenswerte Resilienz, die Struff hier zeigt.
Ja, und auch hier machen wir noch ein kurzes Ratespiel. Was glaubst du, wie viel Geld hat er bisher in seiner Karriere gewonnen?
5,5 Millionen, 6 Millionen.
Nee, 11,7. Und Erlöchen. Nach den US Open werden es 12 sein. Zeigt natürlich, wie das Preisgeld Tennis gestiegen ist, zeigt aber auch, was für eine solide Karriere der einfach gehabt hat. Also, das ist jetzt zum dritten Mal eine vierte Runde bei einem Grand Slam Turnier, dazu noch 1, 2, 3, 4, 5 Mal noch in der dritten Runde gewesen, Erfolge im Doppel gehabt, Erfolge in Masters Turnieren gehabt. Also, das kann sich schon sehen lassen als Karriere. Und das kann auch mithalten mit, was wir von DTB-Spielern in den 90er Jahren aus der zweiten Reihe oder so gesehen haben. Und das vergisst man fast bei ihm, oder ich bin derjenige vielleicht, der es auch bei ihm vergisst, wie gut diese Karriere am Ende gewesen ist. Und ich meine, jetzt hat er eine hohe Chance, in der nächsten Runde auf Novak Djokovic zu treffen. In der vierten statt in der ersten Runde, wie es ab und an früher der Fall war, erste oder zweite Runde. Und dann kriegt er nochmal ein sehr großes Match.
Ja, dann kriegt er auf jeden Fall ein Match auf dem Ash. Novak Djokovic oder Cameron Norrie ist der Gegner von Jan-Lennard Struff im Achtelfinale. Das Match findet heute in der Night Session statt. Wir werden dann am Sonntag darüber sprechen, wie das Match laufen wird, beziehungsweise am Montag. Wir müssen über ein bisschen was aus den letzten Tagen noch sprechen, weil es gibt sehr viel Drama. Die US Open bieten sowieso eine ganze Menge Drama, aber irgendwie lassen sich dann alle davon anstecken. Und dabei sind die Temperaturen gar nicht so groß und wild. Es sind immer so 25, 26 Grad, Luftfeuchtigkeit gar nicht so hoch. Es ist eigentlich gar kein stressiges Wetter oder so. Es scheint die lange Saison zu sein. Das Match zwischen Taylor Townsend und Jelena Ostapenko, das hatte ich mir vorher schon rot angestrichen, weil ich gedacht habe, das wird auf jeden Fall was passieren. Und es passierte was. Taylor Townsend gewann in 2 Sätzen und am Netz flippte, und das muss ich dann auch sagen, Jelena Ostapenko aus, hat sie gesagt, sie sei unsportlich, sie habe keine Klasse, sie sei ungebildet, weil sie sich für einen Netzroller nicht entschuldigt habe, und machte dann auch weiter noch, und dieser Streit ging dann auch noch in die Pressekonferenz. Taylor Townsend hat das natürlich ein bisschen genossen, hat dann gesagt im Interview, sie hat gesagt, ich soll mal aus den USA rauskommen, dann würde sie nicht besiegen, ich habe sie schon in Kanada besiegt. Es war ein sehr, sehr bizarrer Streit zwischen Jelena Ostapenko und Taylor Townsend. Wie hast du das gesehen?
Ja, ich glaube, es passiert, während wir die letzte Sendung aufgenommen haben.
Genau.
Ich meine, A, haben sich dann nicht zwei gefunden. B, ist Ostapenko hier aber diejenige, die sich an die Nase fassen muss, würde ich sagen. Also, es hatte anscheinend schon mitten im Match angefangen, dass sich Ostapenko begann aufzuregen. Sie hat einen Vorsprung im ersten Satz hergegeben, lag dann ziemlich schnell mit Satz und Break zurück. Zwischendrin hatten wir eben diese Netzroller-Geschichte. Ich glaube, Townsend ist eine derjenigen, die sich dafür nie oder selten entschuldigt. Kann man so oder so sehen. Glaube ich, nicht groß dran aufhalten. Das hat die Ostapenko dann vorgeworfen, genauso wie, dass Townsend sie nicht vernünftig einspielen würde und dass sie das Publikum...
Ja, genau, das habe ich vergessen.
Ja, und dass sie das Publikum eben aufgewiegelt hätte. Und Ostapenko ist da gar nicht aus dem Schimpfen rausgekommen, und ich komme gleich nochmal zurück zu dem, was sie gesagt hat, aber sie hat dann anscheinend auch auf Instagram weitergemacht, hat auch da noch rumgeschimpft und hat es dann aber teilweise auch wieder gelöscht, weil sich natürlich viel aufgehangen hat an dieser ungebildet Geschichte. Wie blicken wir jetzt darauf? Gucken wir da jetzt eher mit einem, sie wird es vielleicht nicht gewusst haben, Auge auf Ostapenko oder nicht, liegt vielleicht auch im Auge des Betrachters, der Betrachterin. Es ist relativ offensichtlich. Ich meine, ich kenne es aus Südafrika, aber es ist in den USA ähnlich. Nicht weiße Menschen hatten in Südafrika einen schwierigen Zugang zur Bildung, und dann wurde ihnen im Nachhinein vorgeworfen, ja, ihr seid nicht so gebildet. Also das war so die klassische rassistische Herangehensweise an das Thema.
Das hat ja übrigens Naomi Osaka auch in der Pressekonferenz gesagt. Sie hat gesagt, Jelena Ostapenko gerade in einem weiß dominierten Sport so etwas zu sagen, fände sie schlimm, und sie sollte sich vielleicht dann auch mal die Geschichte der USA angucken.
Genau. Und da ist jetzt eben halt die Frage, wie offensichtlich ist Ostapenko da rangegangen? Wir werden es nicht rausfinden. Sie hat keine Pressekonferenz gegeben. Townsend hat eine gegeben. Ostapenko ist dann auch direkt im Doppel ausgeschieden. Also Es ist ein zumindest grenzwertiger Kommentar, von dem wir jetzt aber nicht wissen, ob Ostapenko den mit Absicht so gesetzt hat oder ob da jetzt ein unterschwelliger Rassismus einfach drin war. Wir werden es vermutlich auch nicht mehr rausfinden. Ostapenko ist eben eine, die immer auf dem Drahtseil unterwegs ist. Hier ist sie ganz offensichtlich runtergefallen und hat halt auch eine ebenbürtige Gegnerin gefunden. Und ja, ich bin gespannt, wie das Turnier für Townsend weitergeht. Und ja, Ostapenko, meine Güte, das ist halt wirklich einfach die Tiradenmeisterin der WTA.
Ja, und das ist dann etwas, wo man dann zwischendurch vielleicht dann auch sagen muss, okay, bis hierher und nicht weiter. Also Taylor Townsend spielt heute in der Nacht gegen Mira Andreeva dann noch. Vielleicht muss man dann auch mal dem Ganzen ein ganz kleines bisschen Einhalt gebieten. Wir haben da über Daniil Medvedev gesprochen, Jelena Ostapenko, so ein bisschen die weibliche Version. Es gibt ja noch dieses Foto von Juniorenwettbewerb damals, wo Rublev, Medvedev und Ostapenko nebeneinander standen. 2 von 3 haben hier schon, sind hier ausgetickt, muss man einfach ganz klar sagen. Und Andrei Rublev, ich drücke die Daumen, dass er es nicht macht, aber das ist einfach, also ich empfand das auch als too much, zu viel. Und mal gucken, wie es jetzt die nächsten Wochen dann weitergeht.
Ich meine, sie ist öffentlich beschämt worden. Anders können wir es nicht sagen.
Klar.
Und ein souveräner Umgang ist zu sagen, ja, okay, da hatte ich vielleicht eine Bildungslücke, da habe ich was falsch gemacht, ich habe mich informiert, ich werde es besser in der Zukunft machen. Eine andere Herangehensweise ist zu sagen, nein, ich bin mir keiner Schuld bewusst und werde weiter Gas geben. Vielleicht hat Ostapenko was gelernt. Ich bin mir auch nicht so sicher, aber unter Umständen hat sie ja was in sich gefunden.
Das steht zu hoffen. Wer sich souverän verhalten hat, das war Daniel Altmaier, gute Überleitung jetzt. Der hat gestern die dritte Runde erreicht nach einem, beziehungsweise heute Morgen, nach einem bemerkenswert spannenden und zwischendurch auch wirklich gutklassigen Match gegen Stefanos Tsitsipas. Er hat in 5 Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen, der seinerseits eine der stärkeren Leistungen dieses Jahres gebracht hat. Am Ende stand der 5-Satz-Sieg für Daniel Altmaier. Allerdings sprach jeder darüber, wie Stefanos Tsitsipas am Netz dann nochmal Maß genommen hat. Es gab eine Situation im 4. Satz. 2-1 Sätze lag Daniel Altmaier zurück, hatte dann 1-0 zurückgelegen und hatte sich das Break zurückgeholt. Und bei 2-1 überkam es ihn. Da hatte er gute Laune und spielte einen Underarm-Surf. Und wir haben jetzt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, Underarm-Surf. Ist es blöd oder ist es nicht blöd? Wir haben gesagt, es steht in den Regeln nicht, dass es nicht gemacht werden darf, also darf es auch gemacht werden. Das ist ein ganz normaler Schlag. Also meine Meinung ist es nach wie vor. Ein paar Minuten später gab es dann einen Netzangriff von Daniel Altmaier und er hatte links und rechts, das war kein guter Netzangriff, er hatte links und rechts hatte er Platz wie 2-mal das Saarland, wo Stefanos Tsitsipas hätte hinschlagen können. Stefanos Tsitsipas hat sich dafür entschieden, einfach mitten durchzuschießen und Altmaier abzuschießen. Hat sich dann dafür entschuldigt, dann auch noch währenddessen. Bekam auch von Altmaier einen bösen Blick. Das Match ging einfach ganz normal weiter, ohne in irgendeiner Weise böses Blut. Und als Altmaier seinen Matchball verwandelte beim Handshake, dann hat Tsitsipas ihn nochmal darauf hingewiesen, dass er sich nicht wundern soll, warum er abgeschossen worden ist, wenn er einen Underarm-Surf macht. Und wenn ich die Wertung schon mal reinbringen darf, was ich bemerkenswert gut fand, war von Altmaier, dass er sich dieser Diskussion komplett entzogen hat und gesagt hat, hier, bis hier und nicht weiter. Und dann im On-Court-Interview hinterher auch gesagt hat, ich möchte das gar nicht so bewerten und ich möchte auch gar nicht darüber sprechen, weil ich weiß nicht, ob Stefanos das in irgendeiner Weise morgen vielleicht bereuen wird, was er gerade gesagt hat.
Ja, und es ist faszinierend, dass man zweimal hier an ungeschriebenen Gesetzen des Tennis so, oder dass die zum Auslöser geworden sind für Frust, der ja eigentlich woanders lag. Also beide waren einfach enttäuscht und verärgert, dass sie ihre Matches verloren haben. Über das von Tsitsipas können wir gleich noch sprechen. Und ja, da das war dann der Weg, um dem Ärger auch irgendwie noch eine Möglichkeit zu geben, noch draußen zu kommen. Und ich fand es auch souverän, wie Altmaier das abgewehrt hat, vor allem nach, wir reden ja nicht nach einem 2-Stunden-Match, sondern es war ja ein bisschen länger und ja, Tsitsipas, meine Güte, er hat immerhin hier mal ein Match gewonnen, aber er hat hier halt auch eins, also du hast kommentiert, du hast komplett gesehen, ich beziehe mich mal vor allem auf die Zahlen und sage, muss er nicht verlieren, hat am Ende doch 12 Punkte mehr gewonnen, hat mehr im 5. Satz gewonnen, hat einfach die wichtigen Punkte gegen das Grand Slam Tier Altmaier verloren und das ist schon erstaunlich. Auf beiden Seiten erstaunlich.
Es ist auf beiden Seiten erstaunlich. Vor allen Dingen hatte Altmaier im fünften Satz wirklich Glück. 8 Breakbälle hat er abgewehrt. Tsitsipas hat sehr, sehr, sehr viele Chancen liegen lassen, gerade im fünften Satz. Und dass sich Altmaier hier zurückgekämpft hat, das war nicht selbstverständlich. Vor allen Dingen, weil er die knapp 5 Stunden im Nacken hatte, beziehungsweise in den Beinen schon hatte und hat dann hier nochmal über 4 Stunden 20 gespielt. Diese Niederlage kann sich Tsitsipas eigentlich nur selber ankreiden. Das hätte er gewinnen müssen, dieses Spiel. Und ich habe mit unserer griechischen Kollegin Vicky Yorgato noch heute Morgen geschrieben und die meinte, eigentlich hätte er es in 4 Sätzen gewinnen müssen. Und sie war nicht verwundert darüber, dass er es noch verloren hat. Ich habe nur gedacht, ein Tsitsipas vor 2 Jahren hätte dieses Match niemals hergegeben.
Tja, jetzt ist allerdings der Tsitsipas von 25
ja.
Und er kann natürlich sagen, hey, ich habe diese Negativserie gestoppt in der ersten Runde und auch hier sah es ja so aus, enger erster Satz verloren, dann gibt er auf einmal richtig Gas, sieht so aus, als wenn er das souverän nach Hause bringen könnte, schafft er nicht, vielleicht kann er diesen Sprung mitnehmen in den Herbst. Ansonsten, ja, wird's kompliziert werden nächstes Jahr, weil dann geht's halt auch die Weltrangliste langsam runter, wenn ihm jetzt nicht was gelingt. Und dann werden sich Altmaier und Tsitsipas irgendwo auf Augenhöhe in der Weltrangliste demnächst begegnen.
Ob Daniel Altmaier schon aus dem Eisbad rausgegangen ist?
Aus dem Eisbad? Ja, ich meine, ich hatte ihm ja schon in der letzten Sendung quasi keine Chance attestiert für die nächste Runde. Es ist allerdings jetzt wirklich schwer zu sehen, wer die nochmal nächste Runde gewinnt. Aber hey,
es ist der findet er irgendwas. Also Altmaier für 10 Stunden Tennis, die er jetzt gespielt hat, knapp, hat jetzt den gruseligst möglichen Gegner mit Alex de Minaur.
Oh, der wird ihn zumindest laufen lassen.
Ja, genau. Das ist, also in meinen Augen ist das der gruseligste Gegner, den Daniel Altmaier jetzt bekommen kann. Der Alex de Minaur verteilt die Bälle, erreicht jeden Ball, ist nicht kaputt zu kriegen. Es ist meiner Meinung nach ist das die schlimmste Aufgabe, die Altmaier jetzt kriegen konnte, dass er Alex de Minaur hat. Ich möchte einmal noch gerade sagen, was mir heute Morgen beim Spaziergang eingefallen ist, als ich so die Müdigkeit aus den Knochen geschüttelt habe. Wir haben schon drüber gesprochen nach der ersten Runde. Daniel Altmaier ist inzwischen Ground Pass Gold, weil der in den ersten 1-2 Runden wird er auf den Außenplätzen angesetzt und dann ist er, dann liefert er ab.
Ich weiß nicht, wie viele Leute schon davon wissen, aber ich würde sagen, er kriegt im Moment auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit. Ich hatte schon beim letzten Mal gesagt, dass ich auch glaube, dass er sich über die Aufmerksamkeit freut und die gerne mitnimmt, auch anders als Jan-Lennard Struff. Und dass es auch gar nicht mit Wertung kommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen seine Persönlichkeit. Und da freut mich einfach, dass er das hier auch langsam in 2025 bekommt, dass es ihm zuteil wird.
Also, Daniel Altmaier steht in der dritten Runde. In der dritten Runde steht auch Alexander Zverev. Der hat gestern gegen Jacob Fernley 6-4, 6-4, 6-4 gewonnen. Allerdings wurde es am Ende noch ein ganz kleines bisschen ungemütlich. Er führte mit 5-1 und Fernley wurde auf einmal immer besser. Zwischendurch hatte Zverev 5 Matchbälle, die er nicht verwerten konnte und ging dann so ein ganz kleines bisschen auf dem Zahnfleisch über die Ziellinie. Ich meine, am Ende waren es 3 Sätze. Er hat nach wie vor wieder über Rückenschmerzen gesprochen. Er hat gesagt, wir gehen auch in den nächsten 1-2 Wochen nicht weg. Wieder in seiner gewohnt kryptischen Art. Das war über 2,5 Sätzen wirklich ein guter Auftritt von ihm, finde ich. Und er sagte auch selber, dass sein Niveau momentan decent ist. Aber diese letzte 20 Minuten, die waren ein bisschen ungemütlich für ihn.
Ja, ich meine, es waren auch ein paar Problemchen drin. Beide hatten nicht so einen guten Tag hinterm zweiten Aufschlag. Da Zverev normalerweise ein bisschen besser, als er jetzt hier gezeigt hat. Und beide haben relativ viele Unforced Errors gemacht, vor allem Fernley, wobei man sagen muss, in seinen 46 waren 12 Doppelfehler drin. Und trotzdem, was will man mehr oder was sollte man überhaupt mehr erwarten von den ersten 2 Runden bei einem Grand Slam? Durchkommen, gucken, dass der Körper einigermaßen fit ist und ab jetzt könnte es für ihn interessant werden.
Ja, jetzt kann es für ihn interessant werden. In der dritten Runde wartet Felix Auger-Aliassime. Die beiden haben sehr häufig schon gegeneinander gespielt. Auch Auger-Aliassime hat hier schon ein paar Matches gewonnen. Das wird wirklich ein interessantes Duell. Vor allen Dingen, weil der Auger-Aliassime bislang sich keine Blöße gegeben hat gegen Billy Harris und gegen Roman Safiulin.
Ja, ist ein bisschen überraschend nach dem Jahr, was er gespielt hat. Hatte einen guten Start, hat auf kleineren Turnieren 2 Titel geholt, aber bei den größeren Turnieren, also ab Masters, quasi nichts gerissen. Bis er so ein bisschen zur Form in den letzten Wochen gefunden hat. Dann allerdings in Toronto von Sinner komplett vorgeführt worden. Und da war eigentlich zu vermuten, jetzt ist er wieder vorbei, der Aufschwung von Ojeda Aliassime. Aber er hat es irgendwie hierhin mitgebracht. Ich würde jetzt nicht darauf setzen, dass er wirklich eine Chance hat gegen Zverev. Hat er zwar spielerisch, aber dass er das dann wirklich in einem Grand Slam-Match umsetzen kann, ich glaube es nicht. Oder ich glaube es erst, wenn es soweit ist. Aber für ihn vielleicht ein klein bisschen mehr Stabilität nach jetzt wirklich schwierigen Jahren.
Alexander Zverev gegen Felix Auger-Aliassime morgen, beziehungsweise, ja, morgen, wenn ihr es jetzt hört, heute Nacht in der Night Session um 1 Uhr. Laura Siegemund ist auch in der dritten Runde und Laura Siegemund hat ein fast schon unglaubliches Grand Slam-Jahr 2025. Wäre sie 27, würden wir sagen, das ist ein gutes Grand Slam-Jahr 2025. Sie ist allerdings 37 und sie reiht Erfolg an Erfolg und steht jetzt hier in der dritten Runde. Gegen Anastasia Sacharowa war sie in der seltenen Situation, dass sie die Favoritin war in diesem Match. Und sie hat es genutzt, 6-4, 6-2, steht in der dritten Runde gegen Ekaterina Alexandrova. Das wird ein Duell, wo wir, glaube ich, nicht das Match des Jahres erwarten dürfen.
Ja, da habe ich mich auch gefragt, was machst du mit dem Match? Jetzt so viel an Alexandrova Hype über die letzten Monate und jetzt gegen Siegemund. Was fängst du damit an?
Ich, keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Ich glaube auch nicht, dass das Match wirklich so richtig, richtig hübsch wird, muss ich ganz ehrlich sagen.
Na, es gab doch, ja, genau, müsste letztes Jahr beim Australian Open gewesen sein. Das war ein sehr krampfiges Match, was Siegemund dann im Tiebreak des dritten, doch, müsste ein Tiebreak des dritten Satzes gewesen sein, da er für sich entschieden hat. Und es war wirklich viel, viel Krampf, ein bisschen Kampf, jetzt nicht unbedingt spielerische Klasse. Siegemund hat Alexandrova zermürbt, die ist ein bisschen besser geworden. Siegemund aber natürlich auch im Moment sehr klar in dem, was sie will. Sie geht da als Außenseiterin rein und wenn Alexandrova es nicht gewinnt, muss sie sich vielleicht wirklich zweimal gegen den Kopf klopfen. Aber, ja, Alter.
Also, Kollege Markus Theil kommentiert das Match morgen Abend. Das ist das vierte auf dem Court 5. Und ich glaube, dass, also rhythmisch wird's nicht.
Nö, aber ist auch nicht das Ziel von beiden.
Nein, überhaupt nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Laura Siegemund steht in der dritten Runde und das müssen wir dann einfach auch mal, also so viele Hüte hat man ja gar nicht, die man da vorziehen kann. Wie gesagt, also ich erzähle wirklich die Schnurre sehr gerne, dass sie 2023 noch gesagt hat, ja, jetzt muss ich mich ja langsam mal aufs Doppel konzentrieren und sie spielt nach wie vor Top 50 Tennis im Einzel. Das ist schon stark.
Ja, müsst mal zählen. Es ist der achte Sieg bei einem Grand Slam Turnier in diesem Jahr. Ich weiß nicht, wie viele sie außerhalb von Grand Slam Turnieren geschafft hat in 2025. So viel mehr werden es nicht gewesen sein.
Das ist doch das, wovon Novak Djokovic immer spricht. Zu den Highlights da sein.
Ja, okay, ja. Aber er ist auch nur noch zu den Highlights da.
Genau. Ja. Lass uns über die Matches von heute sprechen, weil da gab es nämlich auch schon einige zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen. Es ist 0.18 Uhr am Samstagmorgen. Elena Rybakina hatte in einem Match, auf das wir uns, glaube ich, alle gefreut haben.
Und ganz kurz zur Aufklärung. Ich habe es nachgeschaut. Also 20 Siege, 8 in Grand Slams, 12 auf der Tour.
Ist nicht so schlecht, ne?
Also das Verhältnis dahingehend, wo die Erfolge wirklich zählen.
Das genau. Das ist ein sehr gesundes Verhältnis, dieses zwischen Tour und den Grand Slams. Kommen wir auf die Matches von heute zu sprechen, die wir bislang gesehen haben. Das Match, auf das wir uns am meisten gefreut haben, war das von Elena Rybakina gegen Emma Raducanu. Leider wurde es nicht das Match des Tages. Elena Rybakina gewinnt mit 6-1 und 6-2 und hat am Ende Emma Raducanu keine Chance gelassen. Die konnte nicht an die Leistungen von früheren Runden und vielleicht auch nicht von früheren Wochen anknüpfen. Aber ich fand das eher einen Statement-Sieg von Elena Rybakina. Wie ging's dir?
Ja, ich meine, das Erstaunliche war, sie hat nur 47% Aufschläge reinbekommen, hat aber keinen Breakball zugelassen und war komplett dominant. Und es scheint halt wirklich so zu sein, dass Raducanu in dem Matchup nix hat, um Rybakina aus dem Rhythmus zu bringen, nichts, um Rybakina irgendwie ans Denken oder Analysieren zu bekommen. Die kann halt einfach durchziehen. Die kann ihr Ding machen, die kann quasi ihr A-Spiel rausholen, ohne da irgendwelche Abstriche machen zu müssen. Und war eine erstaunlich gute Leistung, allerdings eine, bei der Raducanu schon dazu beigetragen hat.
Ja, natürlich. Also sie hat nicht an ihre Leistung anknüpfen können. Und trotzdem muss ich sagen, wie Rybakina jetzt hier durchgegangen ist bislang. Teresa Valentova war ein schwieriges Match für sie auch. 6-3, 7-6. Und jetzt dieses Match gegen Raducanu 6-1, 6-2. Sie geht auf jeden Fall sehr, sehr gut gerüstet in ihr Achtelfinale. Und das spielt sie nicht gegen Jasmine Paolini. Das spielt sie gegen Markéta Vondrousova. Und wenn wir eben über Laura Siegemund gesprochen haben und die vielen Siege, die sie bei den großen Turnieren gehabt haben. Markéta Vondrousova konzentriert sich auch auf wenige Turniere, in denen sie ihre besten Ergebnisse zeigt. Berlin und jetzt hier in New York. 7-6, 6-1 gegen Jasmine Paolini, die am Ende komplett entnervt war, ob des Spiels von Vondrousova, der nichts mehr gelingen wollte im zweiten Satz und die verdient ausgeschieden ist nach diesem. Beziehungsweise, nein, ich möchte es anders formulieren. Vondrousova ist verdient ins Achtelfinale eingezogen.
Ja, ich habe relativ viel von dem Match gesehen und es war schon so, dass Paolini in den ersten 10 Spielen die bessere Spielerin war und mit ihrer Vorhand dominieren konnte und sich Chancen erspielt hat, die aber nicht genutzt hat. Und als es dann darum ging, den ersten Satz zuzumachen, da kamen ein paar Fehler. Und die sahen für mich erst aus wie Ausnahmen, aber die Ausnahme wurde dann halt zur Regel im zweiten Satz. Und zwar hat es Vondrousova immer wieder geschafft, A, in der Defensive super dazustehen und B, relativ flach in die Rückhand von Paolini reinzugehen. Und es kam ein Fehler. Egal, ob sie einen Meter hinter der Grundlinie stand, einen Meter in der Grundlinie, ob sie schon auf dem Weg ans Netz war, immer wieder Fehler von Paolini. Die sind zu weit gegangen, die sind ins Seiten ausgegangen, ein paar sind auch im Netz und als Vondrousova das raus hatte, hat sie das quasi permanent gemacht. Und wenn Paolini es geschafft hat, die Rückhand zu umlaufen und mit der Vorhand zu dominieren, dann hat sie weiterhin einen Großteil der Ballwechsel für sich entschieden, einfach weil sie mit dieser Vorhand natürlich super Spin erzeugen kann, den Court total breit macht. Da kann selbst Vondrousova nichts machen. Aber immer, wenn sie in diese, ja, in diesen Schlag reingekommen ist oder wenn sie es geschafft hat, in die Paolini-Rückhand reinzugehen, dann ist der Ballwechsel 70-80% an Vondrousova gegangen. Und es war kurios anzuschauen im zweiten Satz, weil Paolini komplett dran verzweifelt ist und vermutlich auch noch so ein bisschen diesem am Ende des ersten Satzes nachgehangen hat und am Ende ging es super fix und war auf jeden Fall ein verdienter Sieg und für Paolini ein eher enttäuschendes Grand Slam-Jahr, allerdings auf der Tour sehr überzeugend, deswegen ja auch noch in der Verlosung von den WTA Finals und von Vondrousova, muss man sagen, wirklich, sie haut halt alle paar Monate einen raus und das könnte wieder so einer sein, mal gucken, wie weit sie kommt.
Saisonarbeiterin Markéta Vondrousova. Hier steht sie im Achtelfinale, trifft jetzt auf Elena Rybakina und das, glaube ich, könnte ein sehr, sehr interessantes Duell werden. Wer auch im Achtelfinale steht und das nach keinem guten Sommer, das ist Jessica Pegula. Die hat hier bislang wenig anbrennen lassen. Gegen Viktoria Azarenka gewann sie heute mit 6-1, 7-5. Viktoria Azarenka war etwas gehandicapt. Ich habe das Match kommentiert. Sie war etwas gehandicapt am Oberschenkel. Was man sah, ist, dass sie nicht immer komplett auslaufen konnte. Und trotzdem hat Jessica Pegula das extrem gemacht. Und gerade im zweiten Satz, als Azarenka besser wurde, als Azarenka wieder so ein bisschen zwischendurch auch Vintage-Azarenka gespielt hat, also nah an der Grundlinie stehen, früh den Ball nehmen, die Baseline-Rallies wirklich dominieren und die Gegnerin schicken, da hat Pegula ihren Aufschlag gehalten und hat so ein bisschen ihre Basics erstmal gemacht. Das hat sie hinterher im Interview gesagt, dass sie gesagt hat, ich musste erstmal zurück auf die Basics, als es so für mich ein bisschen ungemütlich wurde, als Azarenka deutlich besser spielte. Und dann lag sie dann erst nochmal zurück mit Break, konnte das Break aber sofort zurückholen und dann machte sie das entscheidende Break zum 6-5, servierte dann aus und gewinnt am Ende mit 6-1, 7-5. Auf der einen Seite eine starke Leistung von Pegula, auf der anderen Seite, ich bin gespannt, wie häufig wir Viktoria Azarenka noch sehen werden, weil sie steht nicht mehr in den Top 100.
Ja, und der Zahn der Zeit, er nagt an ihr. Nicht nur bei den Verletzungen, sondern auch generell. Ich hatte das Gefühl, in dem Match hatte Pegula wirklich einen Cheatcode und er war mit Tempo und einem kleinen bisschen Winkel in die Vorhand rein und sie hat einen Fehler von Azarenka bekommen. Und das waren dann wirklich, wirklich Bälle, die sind teilweise meilenweit ins Ausgegangen. Und Das fand ich schon überraschend, weil es war natürlich einfach immer eine große Stärke von Azarenka, dass sie, wie du schon gesagt hast, auf der Grundlinie stand. Aber wenn sie in die Defensive gezwungen wurde, da natürlich auch ziemlich unüberwindbar war. Und ja, sie ist älter geworden, sie war ein bisschen angeschlagen. Trotzdem, das fand ich, hat man dann schon einen gewissen Klassenunterschied gesehen. Und das Zweite im Vergleich zu früher ist einfach, wie die Zahlen beim zweiten Aufschlag waren. Pegula hat 15 von 27 Punkten da geholt. Ich meine, gegen Azarenka vor 10 Jahren hätte sie vielleicht 5 von 27 geholt. Und Azarenka hat nur 10 von 30 Punkten hinterm zweiten Aufschlag gemacht. Der war immer ein bisschen schwächer. Aber wenn sie hier eine Pegula auch nur wirklich in Gefahr hätte bringen wollen, also auch tiefen im dritten Satz, hätte das viel besser sein müssen. Und ja, jetzt ist die Frage, wie geht Azarenka vor? Natürlich steht sie zu, diese Karriere so lang, wie sie nur will, zu verlängern. Es wird jetzt allerdings eben wirklich schwieriger werden außerhalb der Top 100. Sie hat natürlich Zugang zu Wildcards, was andere nicht haben als ehemalige Nummer 1. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine ist, die sich da jetzt ewig drauf stützen will.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Und ansonsten müsste sie dann wieder auf der ITF-Tour anfangen. Und also wenn ich mir eins nicht vorstellen kann, dass Victoria Azarenka, zweimalige Grand Slam-Siegerin, dass die auch ehemalige Nummer 1 der Weltrang ist, dass die nochmal auf die
Und stolzeste Person im Tennis, würde ich jetzt mal in den Raum stellen.
Was bitte?
Und stolzeste Person im Tennis. Also gibt kaum jemand, der so viel Stolz hat und natürlich auch deswegen überhaupt solche Erfolge hat.
Ja, und ich glaube auch, dass sie dann eher so eine Geschichte macht, dass sie, also die werden wir im Tennis die ganze Zeit sehen weiterhin, das glaube ich, aber die wird so Projekte machen am Rande, wie sie ja dann auch die diese Geschichte rund um Mutterschutz und werdende Mütter und so weiter angeleiert hat und mit ausgearbeitet hat und so. Ich glaube, sowas werden wir in den nächsten 10, 15, 20 Jahren von Victoria Azarenka sehen.
Gut möglich.
Ja. Ein Match, das ich leider überhaupt nicht verfolgt habe, ist das von Christina Buchscher gegen Elise Mertens. Das hat Buchscher mit 3-6, 7-5, 6-3 gewonnen. Ich habe währenddessen gleichzeitig kommentiert und dann hat auch noch Jan-Lennard Struff gespielt. Da habe ich nicht so ganz viele Augen für das Match gehabt. Hast du davon was gesehen?
Ja, relativ viel. War auch ein interessantes Match. Hatten über Buchscher, glaube ich, schon vor 2 Tagen gesprochen, dass sie mehr Form findet. Und hier war sie am Anfang relativ chancenlos. Und dann hat sie so Mitte des zweiten Satzes, als es darum ging, kriegt Mertens das jetzt hier zugemacht oder kann Buchscher das verlängern, hat sie wirklich einen Weg gefunden, um mit Mertens umzugehen. Und sie hat wirklich abwechselnd Slice und Spin eingesetzt. Und Mertens hat nach und nach so ein bisschen die Nerven verloren zum Ende des zweiten Satzes, weil das halt einfach echt ganz schön anstrengend war. Und dann hat Buchscher einen der besten Sätze in Satz 3 gespielt, den ich je von ihr gesehen habe. Mhm. Am Ende stehen da 15-4 Winner an Forced Errors. Das ist super gut für jemanden wie sie, weil sie schon dazu tendiert, entweder zu zurückhaltend zu sein oder zu hop oder top zu spielen. Das war genau die Mitte gefunden und das dürfte jetzt im Einzel für sie wirklich der größte Erfolg gewesen sein und das war eine beeindruckende Leistung, fand ich.
Ja, Christian Buchscher, die tastet sich so langsam aber sicher an die Weltspitze ran. Das ist ein eher auf leisen Pfoten sich ran robben.
Es kann aber sein, dass sie vorbei robbt. Also ich hatte schon beim letzten Mal ausgepackt, die 8 Siege gegen Top 100 Spielerinnen in Grand Slam, sie 27. Meinen Sie, hat jetzt schon eine Medaille letztes Jahr bei Olympia geholt im Doppel. Das war schon mal total beeindruckend. Und das hier dürfte auch in den Karriereerfolgen laufen. Mal gucken. Bin noch ein bisschen skeptisch, auch wenn man sieht, sie ist eine gut ausgebildete Spielerin, das ist technisch sauber, das sieht ziemlich elegant aus, aber sie ist jetzt auch nicht so zum Beispiel eine Athletin, wie es einfach Mertens ist, die super beeindruckend ist und das geht Buchscher dann schon ab.
Du hast mich schon mal auf den Pott gesetzt wegen Buchscher. Das erinnere ich jetzt wieder. Gut.
Wer weiß. Also ich würde sie gönnen, die wirkt total sympathisch. Aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil wenn wir jetzt in die Weltspitze der Damen gucken, das sind halt absolute Ausnahmeathletinnen, wirklich am Werke. Und das sehe ich bei ihr nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie noch 3-4 Jahre auf der Einzeltour unterwegs ist und dann irgendwann mal im Doppel irgendwie in die Top 5 reingeht. Weil dafür hat sie das Händchen und da braucht man nicht ganz viel Power. Das könnte ich mir bei ihr gut vorstellen.
Wir werden es erleben. Lass uns noch über die Männerergebnisse sprechen, außerhalb von Jan-Lennard Struff, weil da hat es heute nämlich auch ein Ergebnis gegeben, das geradezu sensationell war. Allerdings muss man da auch sagen, das ist aufgrund von Verletzungen zustande gekommen. Adrien Manarino steht im Achtelfinale, nachdem er beim Stand von 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 Richtung Ausgang gegangen ist und dann musste Ben Shelton das Match aufgeben. Ben Shelton hatte beim Satzball zum dritten Satz einen extrem guten Ball gespielt und ist dann allerdings auf seine Schulter gefallen. Und von dem Moment an hatte er Schulterschmerzen. Das war nichts, also das hat ihn nicht gehindert bei seinen Aufschlägen. Die konnte er nach wie vor mit 135 Meilen spielen. Aber sobald er die anderen Bewegungen, wie zum Beispiel Topspin machen konnte, musste, da sagte er selber, da habe ich die schlimmsten Schmerzen meines Lebens gehabt. Und dann musste er nach dem vierten Satz aufgeben. Adrien Manarino hat gesagt, ich bin 37 Jahre alt und das erste Mal, dass ich mein Match auf der Toilette gewonnen habe. Er hat es sich verdient in den vier Sätzen, die er vorher gespielt hat. Aber das ist ein harter Schlag für das Herrenturnier, dass Ben Shelton hier ausgeschieden ist. Neben Francis Tiafoe, für die US-amerikanischen Tennisfans war das heute kein guter Nachmittag.
Ja, und wahrscheinlich jetzt schon auf der Herrenseite der US-Spieler. Also würde ich mal tippen fürs breite Publikum. Vielleicht kommt Tiafoe so in der Tennisszene ran, einfach wegen seinem Charisma und weil er einfach ein super sympathischer Typ ist. Aber Shelton hat halt was, bei dem man glauben kann, dass er der nächste Sieger auf der Herrenseite aus den USA ist, also bei einem Grand Slam Turnier. Und heute war ein schwieriges Match für ihn. Manarino hat super viel von ihm gefordert und ich denke, trotzdem haben die meisten angenommen, nachdem Shelton diesen eher harten dritten Satz für sich entschieden hat, dass er das jetzt souverän nach Hause bringt. Und Manarino hat ja hinterher auch gesagt, dass Shelton das unter normalen Umständen gewonnen hätte. Da würde ich ihm zustimmen. Mhm. Und für mich war er hier wirklich einer der Favoriten, zumindest ins Halbfinale vielleicht weiterzukommen. Er hat es nicht geschafft, wie natürlich super bitter nach dem Sieg hier in Toronto. Jetzt kann man ihm nur wünschen, dass er sich da nicht irgendwas Schlimmeres im Schultergelenk getan hat. Das kann ja durchaus bitter sein. Hoffen wir, dass er da jetzt nicht ein paar Wochen oder gar Monate aussetzen muss.
Zwei Viertelfinals, die wir gerne gesehen hätten, die wir nicht mehr sehen werden, das sind Shelton gegen Alcaraz und Draper gegen Sinner. Die beiden Höchstgesetzten in den jeweiligen Vierteln der Topgesetzten sind nicht mehr dabei und beide mussten wegen Verletzungen aufgeben. Das ist eine bittere Geschichte.
Ja, und die beiden Favoriten, sie marschieren wirklich Richtung Finale.
Apropos marschieren. Carlos Alcaraz hat heute kein großes Aufhebens gemacht um sein Match gegen Luciano Daderi. 6-2, 6-4, 6-0. Luciano Daderi, das habe ich im Live-Kommentar dann schon gesagt, ist einer der Unbekannten in den Top 35. Der Mann ist auf Platz 32 jetzt der Weltrangliste und hat noch nie in seiner Karriere ein Masters-Achtelfinale erreicht und noch nie ein Grand-Slam-Achtelfinale. Die dritte Runde in Wimbledon war bislang sein bestes Ergebnis und jetzt hat er die dritte Runde hier auch erreicht. Heute wurde er relativ schmerzvoll daran erinnert, dass er relativ weit davon entfernt ist, Carlos Alcaraz zu besiegen. Der musste nicht mal seine beste Leistung zeigen, um am Ende in drei Sätzen zu gewinnen. Daderi hatte dann zwischendurch nochmal ein, zwei Probleme. Auch Carlos Alcaraz hatte Probleme am Oberschenkel oder beziehungsweise über dem Knie. Aber insgesamt war das eine sehr runde Leistung. Und bei Daderi, der den Boston und Umag in diesem Sommer gewonnen hat und auch in Marrakesch im März, der hat schon gesehen, woran er noch arbeiten wird müssen in den nächsten Monaten und Jahren.
Ich frage, ob er alles hinbekommt.
Ja.
Also, ich meine, wir nehmen mal kurz die Asse raus, hat er halt 7 Winner geschlagen in 3 Sätzen. Das ist nicht viel. Und er ist ein wirklich guter Ballverteiler und das reicht auf einem bestimmten Level auf Sand halt wirklich, um sich nach vorne zu arbeiten. Vielleicht vertue ich mich total, aber ich sehe nicht, wie sein Weg nach oben wirklich aussehen kann. Und das kann ja auch absolut reichen, irgendwie nachher 10 250er Titel mitzunehmen und halt einfach hier der König des europäischen Sommers zu sein. Und ja, die große Frage nach dem Match ist halt, wie steht's ums Bein von Alcaraz? Wahrscheinlich ist es nix. Gehe ich jetzt mal von aus. Und trotzdem, sonst hat es nicht viel Relevanz gehabt.
Nee, das hat auch keine Relevanz gehabt. Und also ich will das in überhaupt keiner Weise kritisieren, weil der Turnierplan von Daderi sieht 250er Turniere vor und wenn er die gewinnt, dann steht er auch zu Recht dort, wo er steht. Aber er wird bei diesen Grand Slams dann nochmal zwischendurch vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft daran erinnert, dass das, was auf den 250er Turnieren passiert, nicht unbedingt mit dem zu tun hat, was dann auf den Grand Slams passiert.
Du musst es. Das ist los, vieler Tennisprofis, ne?
Was bitte?
So ist das los ja. Für Tennisprofis.
Ja, ja, klar, natürlich. Carlos Alcaraz steht auf jeden Fall im Achtelfinale. Dort trifft er auf Arthur Rinderknecht. Der hat gegen Benjamin Bonsi gewonnen mit 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. Rinderknecht, der bastelt sich auch eine richtig gute Grand Slam-Saison zusammen.
Ja, 56 Winner hier rausgehauen. Mhm. Vorhand super, Aufschlag super, Bonsi zu verhalten, hat da jetzt auch nicht viel rausholen können. Und Rinderknecht ist jetzt 30 und gibt uns hier so ein bisschen Laura Siegemund. Müsste jetzt bei ihm auch abzählen, aber er könnte wahrscheinlich auch schon langsam an die 40% oder so von Grand Slam Siegen rankommen, die er sich alleine in dieser Saison geholt hat. Und jetzt kriegt er das Match gegen Alcaraz. Das wird bestimmt ganz amüsant, aber ich sehe nicht, wie er das gewinnen kann. Und trotzdem war das eine ziemliche Demonstration, die er da abgeliefert hat.
Ja, Aas und er steht im Achtelfinale und trifft jetzt dann auf Carlos Alcaraz. Adrian Manarino haben wir betrachtet. Jerzy Lehecka hatte überhaupt keine Mühe mit Raphael Collignon, gewann 3x6-4 und ist jetzt auch der große Favorit gegen Adrian Manarino.
Ja, also hier mein Satz in meinem schönen Dokument hier ist, Collignon hat gut mitgehalten und Lehecka ist halt um einiges besser. Und er hat nicht super effizient gespielt, hat nicht unbedingt das meiste aus seinen Breakbällen gemacht, aber er hat den zweiten Aufschlag von Collignon ziemlich feinsäuberlich zerlegt und ist ja sowieso immer gut für so ein paar Highlights. Ich kann mir vorstellen, Leute, die sich nicht so sehr im Tennis auskennen und ihn dann sehen, die sind durchaus beeindruckt, weil er halt einfach immer einen raushauen kann und das ist jetzt nicht immer durchgehend fantastisch, aber häufig ziemlich unterhaltsam und er erwartet seit seinem Viertelfinale damals bei den Australian Open vor ein paar Jahren auf einen weiteren Grand Slam Durchbruch. Hier hat er jetzt halt wirklich die Chance.
Jerzy Lehecka gegen Andrej Manarino und Arthur Rinderknecht gegen Carlos Alcaraz, das sind die Matches, die wir haben für das Achtelfinale hier bislang. Gucken wir auf den Zeitplan von morgen. Ich habe es eben schon ein bisschen angeteasert. Alexander Zverev spielt wieder in der Night Session gegen Félix Auger-Aliassime auf dem Louis Armstrong Stadium. Im Arthur Ashe ist erst Coco Gauff gegen Magdalena Frechter. Da können wir gerade noch drüber sprechen. Coco Gauff in ihrer zweiten Runde, die sie gespielt hat, da ist sie zwischendurch in Tränen ausgebrochen. Sie hat gegen Donna Bekic gespielt in der Night Session. 7-6, 6-2 und dann stand 4-3 stand es für Coco Gauff und sie war auf der Bank und weinte dann. Sie hatte wieder große, große Probleme mit dem Aufschlag. Sie hat sich ja vor dem Turnier von ihrem Coach getrennt, von Matt Daly, der eigentlich ihre Griffhaltung dann ändern musste, ist jetzt mit einem Biomechanik-Experten zusammen, der ihren Aufschlag wieder zusammensetzen soll, der sich damals auch, als Arina Sabalenka so einen Aufschlaggips hatte, sich um sie gekümmert hat und sie inzwischen keine Probleme mehr hatte mit dem Aufschlag. Aber Coco Gauff, die ist angeschlagen, die ist mental auch angeschlagen. Sie hat sich durchgesetzt gegen Donna Bekic. Der zweite Satz war deutlich besser, aber das sah nicht gut aus gestern. Das sah sehr traurig aus.
Nicht gut und trotzdem halt super beeindruckend, ja. Wie sie das durchzieht. Und sie ist wirklich mit ziemlichem Abstand die populärste Spielerin. Da würde ich wirklich beide mit reinnehmen, bei den US Open sein. Und der Druck ist enorm. ESPN fährt da super viel auf. Ja, und Gauff kommt hier rein in das Turnier, trifft halt diese Entscheidung, die das Turnier nicht einfacher macht und lebt hier von diesen Fähigkeiten, die wir auch im French Open Finale gesehen haben, einfach, ja, den Court abzudecken, Matches umzudrehen, die unglaublich schwierig sind für sie und irgendwie schwer vorstellbar, dass sie es jetzt schafft, hier draus wirklich einen Grand Slam Sieg zu machen. Aber ich glaube, die einzige, die mit so einer schlechten Form sowas überhaupt realistisch tun könnte, wäre sie. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Tagessession, können jetzt ja sagen, Wochenende in den USA, da ist jetzt ein Wochenende mit Feiertag. Das heißt, alle wichtigen oder großen Matches für ESPN werden in den Tag gezogen. Und deswegen kriegt Gauff da den Slot. Und ich kann mir vorstellen, dass hier die Bedingungen ganz gut liegen werden. Aber ich bin gespannt, wie dieses Turnier für sie weitergeht.
Gegen Magdalena Frech, also ab 11.30 Uhr Ortszeit, Sinner gegen Shapovalov, dann in der Day-Session das zweite Match und in der Night-Session Iga Świątek gegen Anna Kalinskaya und danach noch Tommy Paul gegen Alexander Bublik. Hast du den Matchball von Tommy Paul gegen Nuno Borges gesehen?
Ja. Und sehr krass, wie Borges da zurückgekommen ist, aber auch beeindruckend, wie Paul, der wirklich schlechte Form davor hatte, hier zurückgefunden hat. Ich bin gespannt, wie jetzt mit Publikum geht. Es könnte kaum unterschiedlichere Tennisspieler geben als den super smoothen Paul und Bublik, der sich halt darauf spezialisiert hat, Rhythmus zu zerstören, was die beiden anstellen.
Und wann haben wir im Louis Armstrong Stadium in der Day Session noch Lorenzo Musetti gegen Flavio Cobolli? Cobolli, der sich hier auch durchbeißen musste. Und danach Daria Kasatkina gegen Naomi Osaka. Und Naomi Osaka, also ich möchte nicht mehr viel ausschließen von ihr.
Tja, das war nochmal, wo hat sie hingetippt?
Ich hatte sie, glaube ich, im Halbfinale.
Ich habe mein Dokument, glaube ich, nicht mehr offen, aber ich glaube nicht, dass ich sie ins Halbfinale. Nee, ich hatte gesagt, dass sie im Viertelfinale gegen Keys verliert. Das ja, wird gut. Zumindest so nicht mehr kommen.
Dazu wird es nicht mehr kommen. Die Wunde machen wir jetzt nicht nochmal auf. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wie wir am Anfang erklärt haben, gibt es morgen keinen Podcast, dafür wieder am Sonntag, beziehungsweise für euch am Montagmorgen und dann nur noch ein einziges Mal. Also wir fallen diesmal viermal aus, dreimal, viermal?
Ich glaube, 4 von 15.
Ja, 4 von 15 fallen wir aus. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, ich möchte das finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.